Andreas, heute ist wieder unser Tag.
Du meinst der internationale Tag der, lass mich mal überlegen, Großartigkeit?
Ganz genau, der ist heute, der wird heute gefeiert. Ich glaube, den haben sie extra unseretwegen erfunden oder für unseren Podcast natürlich, weil wir haben natürlich selbstverständlich wieder großartige Themen. Wir haben gleich nochmal einen kritischen Blick auf das Champions League Schützenfest der Bayern gelegt. Also nochmal, wir hatten gestern ja schon kurz, aber das müssen wir heute nochmal ein bisschen festklopfen.
Na, und wir haben Neues vom Quarterback-Markt in der NFL mitgebracht.
Und wir beantworten Fragen, die wichtigsten Fragen zur Formel 1, zu den Formel 1-Tests aktuell in Bahrain und zur DFB-Präsidentenwahl am Freitag.
Also, guten Morgen, hier ist Stand, jetzt unterstützt vom Sportinformationsdienst SID mit Andreas Wurm.
Und mit Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Malte, nachdem du gestern die Bayern trotz des 7:1, also nochmal in Worten 7:1, doch recht hart kritisiert hattest, hast du dir das Spiel jetzt nochmal angeguckt. Konntest du jetzt zum etwas milderen Urteil kommen?
Nicht wirklich, nein. Also sagen ja alle, das war ein Statement, das war ein Ausrufezeichen. Ja, komm, aber Freunde, lasst doch mal die Kirche im Dorf. Man darf diesen klaren Erfolg, war es absolut, aber den darf man jetzt nicht überbewerten. Ja, das war dominant, es war stark, aber es war ja auch ein europäisch, Entschuldigung, eher zweitklassiger Gegner. Das muss man ja auch mal sagen und ich finde, da darf man das dann von einer Mannschaft, die Ambitionen hat, wie die Bayern auch mal erwarten. Und ich glaube, Julian Nagelsmann, der sieht das auch insgesamt durchaus ähnlich. Er dürfte das natürlich nicht so sagen, aber diese Wackler, diese Unforced Errors, die da im Defensivspiel eben auch dann bei diesem Spiel wieder waren, die hat er auch gesehen. Und deshalb hat er nach dem Spiel wahrscheinlich auch nicht den Hattrick von Robert Lewandowski so besonders gelobt, sondern diese spektakuläre Abwehraktion von Kingsley Coman aus der Anfangsphase.
Du meinst, als Coman einmal über den halben Platz gelaufen ist, nach hinten in den Strafraum ist, dort im eigenen Strafraum das sichere 1:0 für Salzburg weggekrätscht hat?
Ja, mit einer Grätsche, die lässt manchen Abwehrspieler wirklich vor Neid erblassen. Also das war letztlich so einer der Schlüssel zum Sieg, denn wenn die Bayern früh 0:1 hinten gelegen hätten, also dann hätte das Spiel auch durchaus in eine andere Richtung vielleicht gehen können. Zumindest wäre es dann nicht so ein Spaziergang dann am Ende geworden. Aber das ist genau das, was die Bayern brauchen. Nämlich, dass alle zusammenstehen, dass auch mal einer von vorne nach hinten kommt, dass sie da aushelfen und eben auch diese Gier zeigen, gewinnen zu wollen um jeden Preis und dass man sich da auch dann eben nicht zu schade ist, als Offensivspieler mal eine schöne Grätsche anzusetzen. Also damit lassen sich natürlich dann auch so Unzulänglichkeiten in der Defensive mal ausbügeln. Da kann man ganz viel mit kompensieren, denn ohne funktionierende Defensive wird es dann in den nächsten Runden der Königsklasse natürlich für die Bayern schwer. Da wird es nichts zu holen geben. So viele Tore können die da vorne eigentlich gar nicht schießen. Gut, 7 waren es gegen Salzburg, aber lass das mal einen anderen Gegner geben.
Naja, da gebe ich dir recht. Also und es war ja eine klare Tendenz zu sehen. Das fand ich ja schon mal sehr, sehr positiv, dass sie von der ersten Minute auch nach vorne Druck gemacht haben. Das hätte ja schon sehr, sehr früh klingeln können. Und dann kommt eben so eine Szene wie bei Kingsley Coman, der eben auch hinten mit aushelft. Und da hast du schon gesehen, dass die Einstellung bei dem Spiel ja schon auch auf dem Platz da war. Und das muss ja auch so sein. Wir reden von der Königsklasse und da muss es weit gehen. Das ist einfach so, weil sonst musst du diese Saison verbuchen als nicht erfolgreich. Ja, 10. Meisterschaft in Folge, aber das lockt jetzt natürlich auch keinen auch im Verein selbst hinterm Ofen vor, sondern das ist ja, du merkst ja da auch immer, in der Bundesliga ist es so, wenn keiner die Meisterschaft will, die Bayern nehmen sie, weil die dann doch tatsächlich ihre Leistung konstant bringen, aber die Königsklasse ist das Maß aller Dinge und da ist es schon mal ein Lichtblick, dass das Spiel endete, wie es endete, aber das mit der Abwehr, das muss ich bis zum Finale in Paris dann doch in irgendeiner Art regeln.
Vielleicht schon gerne bis zum Viertelfinale, aber mal gucken.
Stand jetzt aktuell.
Gucken wir mal vom richtigen Fußball zum American Football und in die NFL. Da ist ja der Markt für Quarterbacks gerade recht spannend.
Unfassbar, genau. Da sind zwei wirklich wichtige Entscheidungen gefallen und für die Football-Fans ist das natürlich echt auch eine Riesengeschichte. Aaron Rodgers hat sich committed. Er bleibt bei den Green Bay Packers. Das sah eigentlich nach Saisonende komplett anders aus. Da hat man eigentlich gedacht, er geht zu den Denver Broncos. Nix ist, ja. Die haben jetzt stattdessen Russell Wilson geholt von den Seattle Seahawks. Und das, was da passiert ist, das ist wirklich eine Sensation.
Ja, schätz uns das mal ein. Du kennst dich da ja deutlich besser aus als ich. Fangen wir mal bei Wilson an. Wie muss man diesen Wechsel denn jetzt einschätzen?
Ja, also der Mann war eine Institution bei Seattle und das war der Fanliebling und das war im Grunde auch irgendwie ihre Lebensversicherung. Der verlässt die Franchise dort nach 10 Jahren, also eine wirklich lebende Institution dort. Und für die Fans in Seattle ist das ein absoluter Schock, für den TV-Sender ESPN dagegen. Einer der größten Trades in der Geschichte der NFL und das ganze Paket, das daraus entstanden ist, ist das größte Paket, kommen wir gleich noch drauf, wenn du magst, das größte Paket, das jemals geschnürt wurde.
Ja, erklär uns da noch ein bisschen mehr zu, denn da gibt's ja einiges, was Denver dafür dann springen lässt.
Ja, also Denver spielte jetzt die letzten Jahre total unter ihren Möglichkeiten. Die haben rein gar nichts mehr gerockt und jetzt haben sie sich die Dienste von Wilson wirklich einiges kosten lassen, denn er ist ein Ausnahmespieler und dafür haben sie wirklich eine Menge gegeben. Ihren eigentlichen Quarterback, Drew Lock, der hat aber auch nicht wirklich gut performt. Zwei weitere Profis und 5 Draft Picks, also die sind wirklich daran ans Tafelsilber gegangen, also und darunter je 2 für die erste und 2 für die zweite Runde. Man kann also sagen, die Broncos gehen wirklich all in, vergleichbar mit den LA Rams, die haben das in der vergangenen Saison ganz genauso gemacht.
Ja, und für die hat sich's ja am Ende ausgezahlt, die haben ja am Ende den Super Bowl gewonnen.
Ja, das ist genau das will eben wollen die Broncos auch wieder mal im Mile High Stadium in Denver soll endlich dann auch wieder mal eine Meisterschaft gefeiert werden. Das größte, der höchste der Gefühle. Allerdings ist der Wechsel noch nicht so ganz offiziell. Das geht also wirklich, da gibt es einen Deadline Day, das ist der 16. März. Aber es sind sich alle sicher, dass es so kommen wird. Und die NFL hat auch schon einen Tweet bei Twitter rausgegeben, der das auch im Grunde bestätigt. Mhm.
Jetzt haben die Broncos mit Wilson als Gegner ja keine so guten Erfahrungen gemacht. Wie gut ist er denn jetzt wirklich?
Ja, der ist schon wirklich gut. Also er ist, wie gut er ist, das haben die Broncos 2014 selbst zu spüren bekommen, als Seattle seinen einzigen Titel holte. Im Finale nämlich, da demontierten die Seattle Seahawks die Denver Broncos damals mit, Achtung, 43-8. Das ist ein Offenbarungseid, wenn du im Finale stehst. Und bei Denver liegt der letzte Titel 6 Jahre zurück. 2016 war das, war der 50. Super Bowl und da haben sie damals mit der Quarterback-Legende Peyton Manning den Titel geholt. Danach hörte er auf und seitdem schafften es die Broncos nicht mal mehr in die Playoffs.
Das soll sich mit der Investition jetzt natürlich ändern, das soll sich komplett ändern. Denver will im Herbst angreifen und das ist da nach dieser Investition wohl klar. Und Green Bay wird es weiter mit Rodgers versuchen. Angeblich soll der sich ja für weitere 4 Jahre an die Packers gebunden haben. Er spielt seit 2005 schon da und soll jetzt dafür, dass er jetzt verlängert hat, 153 Millionen Dollar garantiert bekommen. Ja, damit würde er zum bestbezahlten Spieler der Geschichte aufsteigen, wenn das denn alles so stimmt bei diesem ollen Impfgegner.
Top und Flop.
Top des Tages ist heute Eintracht Frankfurt, denn die haben sich in der Europa League eine sehr, sehr gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale erarbeitet. Im Achtelfinale-Hinspiel bei Betis Sevilla, da gewann die Eintracht 2-1 und kann schon am nächsten Donnerstag mit einem Unentschieden da weiterkommen. Und Flop des Tages ist Paris Saint-Germain, denn deren Champions-League-Traum ist mal wieder vorzeitig geplatzt und dazu gab es dann auch noch die Erkenntnis, dass ein Hinspielsieg und 60 gute Minuten gegen Real Madrid einfach nicht reichen, denn die Königlichen, die haben ja eben Karim Benzema, der mit einem Hattrick unnötige Patzer von PSG eiskalt bestrafte und Real ins Viertelfinale brachte.
Stand jetzt aktuell.
Es ist gar nicht mehr so lange hin. Am 20. März beginnt die neue Formel-1-Saison in Bahrain und in dieser Woche darf nochmal getestet werden. Natürlich auch mit den, auch für die Teams nochmal die Chance, das neue Reglement so ein bisschen besser kennenzulernen und zu verstehen. Und damit wir das alle einschätzen können, wer denn wohl in dieser Saison vorwegfahren könnte. Wer das könnte, stand jetzt nach den Eindrücken der ersten Tests in Barcelona. Da können wir uns jetzt mal drüber unterhalten. Was denkst du?
Ja, McLaren und Ferrari, die wirkten nach den ersten Tests da in Barcelona wirklich schon stark, waren problemlos, recht schnell, konnten auch viele Kilometer am Stück absolvieren und damit haben sie wirklich überzeugt, diese beiden doch recht ambitionierten Rennställe, die jetzt endlich mal nach Jahren der zweiten Garde dann vielleicht Mercedes und Red Bull mal ärgern wollen mit dem neuen Reglement, denn bisher haben sie das offensichtlich schon ganz gut umsetzen können.
Ja, es klingt halt schon auch so, als könnte das Feld, wie ja auch beabsichtigt, durch die Regeländerungen tatsächlich auch mal wieder ein bisschen näher zusammenrücken.
Ja, du sagst es, das war ja die große Hoffnung, dass wenn die Teams wegen der neuen Budgetdeckelregelung neuen Boliden entwerfen müssen, dass dann die alten Machtverhältnisse mal so ein bisschen aufbrechen. Also der Test in Barcelona war da schon recht vielversprechend. McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull, also die lagen da echt eng beieinander. Und dann mit etwas Rückstand kamen die restlichen 6 Teams und auch bei denen war es eigentlich recht eng. Also das spricht schon wirklich für Spannung.
Naja, klingt eigentlich insgesamt recht gut, aber Malte, was bedeutet das für den Saisonstart in Bahrain?
Ja, erstmal noch gar nicht besonders viel. Der Test in Barcelona, das war eine Jungfernfahrt. Ne? Jedes einzelne Team beginnt jetzt gerade erst so diese Möglichkeiten des neuen Autos zu verstehen, zu optimieren. Da wird viel getestet, wird viel probiert und deshalb müssen diese Autos, die da diese Tests bestritten haben, jetzt nicht unbedingt dann auch komplett identisch sein mit denen, die dann ins erste freie Training zum Beispiel dann beim Rennen nächste Woche in Bahrain starten werden. Da haben viele Teams jetzt noch Updates angekündigt und man geht eigentlich davon aus, dass so die ganze Saison letztlich so ein Entwicklungsrennen wird. Denn für die Tests, da gibt's ja insgesamt nur 6 Tage, wo wirklich getestet werden darf in dieser Saison. Und deshalb wird unter Rennbedingungen dann am offenen Herzen wahrscheinlich viel operiert und da dann wohl oder übel eben auch mal getestet.
Also richtig weiß keiner, wo er steht und wie er in das erste Rennen geht. Aber läuft denn, was die Autos angeht, im Moment zumindest alles rum mit den neuen Autos?
Nee, überhaupt nicht, denn irgendwie hat auch jedes Team natürlich jetzt noch so eine Kinderkrankheit da drin. Vor allen Dingen die Autos, die hüpften auf den Geraden ziemlich auf und ab da in Barcelona. Der Grund lag darin, dass durch diese Vorgaben, die das Reglement jetzt macht, mehr Anpressdruck über den Unterboden erzeugt wird. Wenn der allerdings so groß ist, dann saugt sich das Auto bis runter auf die Strecke und wenn dann der Boden des Autos aufsetzt auf die Strecke, dann reißt dieser Anpressdruck wieder ab und das bedeutet, dass das Auto dann wieder hochschnellt, das ist ein bisschen wie beim Flummi und dann beginnt alles wieder von vorne, also deshalb bouncen die Autos ebenso und Ferrari und McLaren, das muss man allerdings sagen, deshalb waren die auch so gut so bei den ersten Tests, die haben dieses Problem recht schnell in den Griff kriegen können.
Naja, Ferrari und Unterboden, da erinnern wir uns an die Zeit von Michael Schumacher. Da gab es auch so oft Diskussionen, aber da scheinen sich ein paar Leute auszukennen. Aber apropos Ferrari, wie schlägt sich denn Ex-Ferrari-Pilot Sebastian Vettel in seinem Aston Martin?
Ja, unauffällig, aber das muss jetzt erstmal gar nicht schlecht sein, denn Aston Martin, die fielen jetzt auch nicht besonders ab, also waren jetzt nicht besonders gut, fielen nicht ab, das war alles ganz okay, wie es bisher verlief, also Beginn der letzten Saison, da war es ja so der Fall, dass sie recht abfielen, aber jetzt fährt man da eben mit in diesem Konzert und ist in den Gruppen, wo es dann eben nicht ganz oben, aber auch nicht ganz unten. Also das kann sich durchaus sehen lassen. Die Ambitionen sind ja auch groß bei Aston Martin, muss man ja auch sagen. In 4 Jahren hat man sich zum Ziel gesetzt, dann auch um den Titel mitfahren zu wollen. Und ja, vielleicht passt es ja dann auch schon in diesem Jahr mit ein paar Podien, mit vereinzelten Siegen. Da müssen wir mal abwarten, wie das dann wird. Da wird sicherlich der Bahrain Grand Prix so ein erster Fingerzeig dann werden.
Heute in der Sportgeschichte.
10. März 1998, da wurde Sport- und Sprachgeschichte geschrieben.
Wasserlaube Strunz, Flasche leer, ich habe fertig. Das alles hielt Einzug in den Sprachgebrauch der Deutschen.
Die Wutrede von Giovanni Trapattoni, ihr habt's erkannt, jährt sich schon zum 24. Mal im Stile eines brodelnden Vulkans, zündete Trapp damals ein 3,5-minütiges Sprüchefeuerwerk voller mittlerweile, ja wirklich, geflügelter Worte.
Ja, mit der wohl denkwürdigsten Pressekonferenz im deutschen Fußball erlangte Trapp Kultstatus und der Kern seiner Aussage war, ein Trainer ist nicht ein Idiot, also nicht er sei schuld am 0:1 des Meisters auf Schalke 2 Tage zuvor und den 8 Punkten Rückstand damals auf den Tabellen, also den 2 Punkten Rückstand auf den Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern, sondern die Spieler sind schuld.
Lautern damals als Aufsteiger Meister geworden, aber Bayern kam nicht hinterher, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber die Spieler waren geschockt, nachdem Trapp da seinen Zorn dem Luft gemacht hat, das Ausmaß hat sie dann wirklich überrascht, vor allen Dingen Strunz, der war da schon etwas irritiert, vor allem, dass sein Name da fiel und er quasi zum Synonym des verwöhnten Fußballers wurde. Die haben sich mittlerweile längst ausgesprochen, das ist ausgeräumt, aber das hat damals ziemlich gesessen.
Ja, unfassbar, ne? Er hat Ross und Reiter genannt, ne? Hat ja wirklich Spieler angezählt und hat gesagt, von dem und dem und dem denke ich im Moment gerade das und das. Das war schon sehr außergewöhnlich. Und ich habe fertig, also der Ausbruch wurde in einem Band mit historischen Zitaten jetzt auch verewigt. Und Trapattoni ist da ganz stolz drauf, denn dort steht er jetzt neben Zitaten wie I have a dream von Martin Luther King. Also das ist schon, wenn man da in einem Atemzug so etwas damit genannt wird, das ist schon nicht schlecht, denkt er.
Stand jetzt aktuell.
Und dann kommen wir noch zum Abschluss zu Männern mit Anzügen oder in Anzügen. Am Freitag wird der 44. ordentliche Bundestag des DFB abgehalten und da wird dann auch der neue Präsident gewählt. Bernd Neuendorf und Peter Peters, die treten da gegeneinander an und das ist ein Novum beim DFB, denn erstmals in der 122-jährigen Verbandsgeschichte gibt's um das Präsidentenamt eine Kampfabstimmung. Wer macht denn da am Ende das Rennen?
Ja, derjenige, der die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen bekommt, also die absolute Mehrheit der 262 Delegierten.
Und warum braucht man da jetzt einen neuen Chef?
Naja, Fritz Keller hat ja wie seine Vorgänger Reinhard Grindel, Wolfgang Niersbach zurücktreten müssen. Letzten Mai war das, weil er seinen Erzfeind, muss man schon sagen, ein Gegenspieler jedenfalls im Verein, nämlich Vizepräsident Rainer Koch, nach einer Präsidiumssitzung so im Rausgehen wirklich gemurmelt hat, aber es ist ein skandalöser Nazi-Vergleich gewesen. Er hat ihn damit verunglimpft und das haben eben die falschen Leute gehört. Vorausgegangen war ein monatelanger Machtkampf an der Spitze und auch in dieser Präsidiumssitzung wurde er wirklich in die Ecke gedrückt und war kein schöner Tag für ihn, muss man sagen. Und wenn man sich dann als Graurücken sowas, wenn da sowas entgleist, dann musst du natürlich auch gehen, ja. Und aber dieser Machtkampf an der Spitze fiel nicht nur Fritz Keller zum Opfer, sondern auch Generalsekretär Friedrich Curtius, der ja im Moment auch wieder Mist am Schuh kleben hat.
Ja, wie beim DFB, jetzt haben wir zwei Kandidaten, die eben gegeneinander antreten. Wir haben sie eben schon benannt, Neuendorf und Peters. Wer sind die denn genau?
Also Neuendorf, den kennen nur Insider. Neuendorf ist Präsident des Fußballverbandes Mittelrhein. Er ist zwar der breiten Öffentlichkeit tatsächlich kaum bekannt, aber er ist der klare Favorit, denn er ist der Kandidat der Landes- und Regionalverbände. Und das ist ganz wichtig, denn man muss wirklich immer, wie bei Wahlen fast schon in den USA mit den Wahlmännern, man muss eben möglichst viele schon hinter sich bekommen, schon im Vorfeld. Und da wird auch tatsächlich schon darüber gesprochen. Und das Amateurlager verfügt über die deutliche Mehrheit der Delegierten. Peters war bis vor kurzem erster Vizepräsident des DFB und Vorsitzender des Aufsichtsrats in der DFL. Er geht als Kandidat der Profiklubs quasi ins Rennen.
Warum ist der Bundestag jetzt so wichtig?
Naja, der Verband erhofft sich nach Jahren der Dauerkrise auch sowas wie ein Neuanfang. Und das sind sich, glaube ich, auch alle bewusst, das muss auch so sein. Denn Machtkämpfe, Skandalen, Affären, Razzien, Strafverfahren, Rücktritte, das alles gab es wirklich in Hülle und Fülle. Und da leidet die Glaubwürdigkeit extrem darunter. Der hat den DFB erschüttert, aber ist auch in der Reputation nach außen einfach skandalös. Das Image in der Öffentlichkeit ist ein Desaster und da möchte man eben jetzt einfach auch mal wieder etwas andere, neue Impulse setzen. Ab Freitag soll alles besser werden. Neben dem neuen Präsidenten wird auch noch neuer Vizepräsident und neuer Schatzmeister gewählt.
Warum wird ständig über diesen Koch da diskutiert?
Naja, er ist Stand jetzt eben DFB-Interimspräsident, also erster Vizepräsident, Präsident des Süddeutschen Fußballverbandes, also in Süddeutschland, Bayern, immer ein starker Verband und sitzt in der Exekutive, im Exekutivkomitee der UEFA. Koch werden aber von seinen Kritikern Verfehlungen, Verstrickungen, dubiose Machenschaften vorgeworfen, so richtig belegen und so richtig verargumentieren lässt sich das alles nicht so, aber es wabert eben immer mit. Und während Neuendorf, dem langjährigen Funktionär, ja, also es... Er sieht ihn weiter im DFB-Präsidium und auch eben in der UEFA, im Exco sieht. Bei Peters, da ist das anders. Wenn Peters das wird, der sagt mit Koch, da kann ich nicht und das wird da nix.
Es geht aber ja noch um mehr als um diese Personalien.
Ja, es geht definitiv um die Vielfalt im Verband. Beide Präsidentschaftsanwärter haben Frauen auch in ihr Team geholt. Die Frauenbewegung Fußball kann mehr. Den reicht das aber nicht. Das ist eine Initiative um Nationaltorhüterin Almut Schuld und Katja Kraus, ehemals beim Hamburger Sportverein. Ihr Ruf nach einer Doppelspitze mit beiden Geschlechtern verhallte mehr oder weniger ungehört, denn die haben es eben nicht geschafft, diese ganzen doch wichtigen Menschen im Hintergrund in den Regionalverbänden etc. hinter sich zu bekommen. Deshalb zog sich die Initiative schon bereits vor Weihnachten aus diesem Machtkampf, der ja durchaus mit harten Bandagen geführt wird, eben auch zurück. Die hatten das gewohnt abgekatertes Spiel, wie es immer bei solchen großen Positionen und auch Verfahren ist, dieser Funktionäre im Hinterzimmer irgendwie für sich ausgemacht und haben gesagt, das geben wir uns nicht, da haben wir keine faire, reelle Chance und deshalb haben sie es gelassen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Die Wahl ist dann am Freitag. Heute geht's dann erstmal bei den Paralympics um Medaillen und im Fußball. Da geht die Europa League K.O.-Phase weiter. Bayer Leverkusen tritt ab 21 Uhr bei Atalanta Bergamo zum Achtelfinal-Hinspiel an. Das Ziel, das hat Sportdirektor Simon Rolf ist ganz klar gemacht. Weiterkommen, was sonst?
Ja, klar. Und beim Biathlon-Weltcup im estnischen Otope sind zum Auftakt die Männer dran. 14:30 geht's da los, mitteleuropäischer Zeit, mit Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser, Philipp Navrat und Roman Rees und auch David Zobel ist im Sprint über 10 Kilometer mit dabei.
Otope ist übrigens erstmals Austragungsort eines Biathlon-Weltcups und wie diese Premiere ausgeht, das verrät euch natürlich ganz aktuell das Sportradio Deutschland im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und morgen sind wir dann wieder für euch da ab 7.07 Uhr, wie ihr das gewohnt sein dürft, dann macht's hoffentlich bling in eurem Handy und dann seht ihr, oh Stand jetzt, gab eine Nachricht, los geht's. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder begleitet, wenn wir euch begleiten dürfen, aber ihr uns zuhört im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Genau, und da haben wir außer Stand jetzt natürlich noch ganz viel anderen Sport. Sport für die Ohren auf jeden Fall rund um die Uhr. Klickt euch einfach mal durch unser reichhaltiges Angebot und dann bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.